Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salondienst vom 22. Juli 2013 zum Thema All unser Wissen ist Vermutungswissen, vermutlich. Zu Gast ist Thomas Moers, Philosoph, Gastgeberin ist Gerlinde Wiesner.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich an diesem heißen Abend. Wir freuen uns natürlich, dass Sie den Kepler Salon, einem schattigen Gastgarten, bevorzugen. Wir schreiben Ihr großes Interesse nicht nur dem heutigen Thema zu, sondern vor allem unserem Gast, Thomas Moers, den ich sehr, sehr herzlich begrüße. Bitteschön.
Danke.
Ihn vorzustellen ist ja höchstwahrscheinlich bei den meisten von Ihnen ziemlich überflüssig. Sie kennen ihn aus vielen, vielen Vorträgen. Er war schon sehr häufig im Kepler Salon zu Gast. All jene, die vielleicht neu zu uns gestoßen sind und heute zum ersten Mal das Vergnügen haben, denen möchte ich ganz kurz Thomas Moers vorstellen. Er ist 1961 in Koblenz geboren, hat in der Universität in Passau studiert, und zwar Philosophie, Politikwissenschaft und Geschichte. Sein Arbeitsschwerpunkt ist der Bereich der praktischen Philosophie, und um dieses Thema wird es auch heute gehen. Er ist Professor an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich in Linz und Dozent am Zentrum für Gastrosophie an der Universität in Salzburg. Ich glaube, das ist jetzt eine zweite Leidenschaft auch. Essen, Genuss und dieser Themenbereich verbunden mit der Philosophie. Unser heutiges Thema ist, all unser Wissen ist Vermutungswissen, vermutlich. Wir werden gleich mehr darüber hören. Freuen Sie sich mit mir gemeinsam auf Thomas Moers.
Vielen Dank. Liebe Gerlinde, wir haben heute zum ersten Mal das Vergnügen miteinander. Ich habe heute schon zum 13. Mal das Vergnügen, im Kepler Salon antreten zu dürfen und bin wieder einmal verblüfft. Da gibt's perfektes Gastgartenwetter und die Leute haben nichts Besseres zu tun. Es spricht nicht nur für den Kepler Salon und für das Thema, sondern auch für das philosophische Interesse der Leute, was mich ganz besonders freut. Ich versuche jetzt da irgendwie das kurz umzuschalten. Ich habe ein paar wenige Folien vorbereitet. Ja. Einfach, dass man ein paar Köpfe zu den Informationen hat. All unser Wissen ist Vermutungswissen. Vermutlich. Und wir alle kennen wahrscheinlich diesen berühmtesten aller Sokrates-Saga. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ein Satz, den Sokrates angeblich am Ende seines 70-jährigen Philosophenlebens geäußert hat, mit dem er sozusagen sein 70-jähriges Philosophenleben resümiert hat. Und dieses Philosophenleben war, wenn man der Überlieferung glaubt, also Platon und auch einigen Komödiendichtern, dieses Philosophenleben war von der intensiven Suche nach Wissen geprägt. Das war also das zentrale Anliegen des Sokrates, herauszufinden, ob es so etwas wie echtes, wahrhaftes Wissen gibt. Das war der ganze Grund, warum der Sokrates Menschen auf der Agora in Athen in philosophische Gespräche verwickelt hat. Das ist ja bekannt, vor allen Dingen die sogenannten Experten aus verschiedenen Berufen und Wissensgebieten, die hat Sokrates in seine berühmten sokratischen Dialoge verstrickt, um herauszufinden, ob diese Experten wirklich über Wissen verfügen oder nicht doch über Scheinwissen oder, wie es bei Platon mal heißt, über philosophische Windeier. Nun, ausnahmslos alle Experten haben Sokrates enttäuscht. Sie haben alle nur Windeier produziert und kein wahrhaftes Wissen. Und weil Sokrates von sich selber geltend machte, dass er auch nichts weiß, kam er eben zum Schluss: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Nun orakeln manche Platon-Experten hinter dieser Aussage, ich weiß, dass ich nichts weiß, irgendeine Geheimlehre, mit der Sokrates und oder Platon für erlauchte Geister irgendeine tiefere philosophische Weisheit, ein tieferes philosophisches Wissen präsentiert. Das soll uns hier weniger kümmern. Ich möchte stattdessen die Frage stellen, hatte Sokrates eventuell einfach Pech? nämlich das Pech, zur falschen Zeit geboren zu sein. Er lebte zwar in der Zeit des Übergangs vom Mythos zum Logos, also des Übergangs von einem mythologischen Zeitalter hin zum, in Anführungszeichen, naturwissenschaftlichen Zeitalter, aber dem guten Sokrates fehlten schlicht und ergreifend die Methoden der modernen Naturwissenschaft. Und vielleicht wäre er, wenn er diese Methoden gekannt hätte, tatsächlich schon zu Wissen gelangt. Kleiner Hoffnungsschimmer. Und diesen Hoffnungsschimmer möchte ich gleich im Keim ersticken, weil gut 2000 Jahre später dieser freundliche Herr Karl Popper mitten in der Hochzeit der Wissenschaft, der Fortschritts und der Naturbeherrschungseuphorie einen Satz formuliert hat, der denkbar ernüchternd ist. Popper ist natürlich umstritten, aber gilt als einer der bedeutendsten Wissenschaftstheoretiker des 20. Jahrhunderts. Und von Popper stammt der folgende Satz. Das Wissen der Naturwissenschaft ist Vermutungswissen. Es ist kühnes Raten. Wenn das Wissen der Naturwissenschaft kühnes Raten ist, dann stellt sich für Popper und für viele andere Wissenschaftstheoretiker natürlich ein zentrales Problem. Ein Problem, mit dem sich etwa Immanuel Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft auch bereits herumgeschlagen hatte, nämlich das sogenannte Abgrenzungsproblem. Das Problem bedeutet, wie ist es möglich, Naturwissenschaft als strenge, als exakte und seriöse Wissenschaft abzugrenzen? Abzugrenzen etwa von Philosophie, die ja eh nie den grünen Zweig erreicht. Aber auch abzugrenzen von Geistes- und Sozialwissenschaften. Aber erst recht abzugrenzen von Mythologie, von Metaphysik oder vom Wissen des Medizinmanns im australischen Busch. Wie ist es uns möglich, Wissenschaft scharf abzugrenzen von solchen Formen des Wissens? Dafür hat es im Bauchladen der Wissenschaftstheorie eine Vielfalt von Kriterien gegeben. Popper selbst hat das Kriterium der Falsifizierbarkeit eingeführt, der Falsifizierbarkeit oder der Widerlegbarkeit, und hat argumentiert, Theorien, die nicht widerlegbar sind, aus logischen Gründen nicht widerlegbar sind, sollen als unwissenschaftlich gelten. Und aus dem Kanon der wissenschaftlich relevanten Themen Theorien konsequent ausgegrenzt werden. Und Poppers Hoffnung war, dass auf diesem Wege der systematischen Falsifikation falscher Theorien man sich allmählich der Wahrheit annähern könnte. Einfach deshalb, weil falsche Theorien per Falsifikation ausscheiden und dann nur noch die Theorien überbleiben, die entsprechend tragfähig sind, die entsprechend bewährt sind und die einen hohen Wahrheitsgehalt haben. Also auf diese Weise nähern wir uns der Wahrheit an. Aber ach, erstens hat Poppers Falsifikationismus ein kleines Problem. Das lautet nämlich, dass der Falsifikationismus nicht falsifizierbar ist. Folglich musste Popper sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sein eigener Falsifikationismus gemessen an seinen eigenen Maßstäben unwissenschaftlich ist. Zweitens hat Popper selbst geschrieben, explizit, dass man eine falsifizierte Theorie nicht ohne weiteres als falsch bezeichnen kann. Und zwar einfach deshalb, weil die Falsifikation ihrerseits theoriegestützt ist. Und nun könnte doch die falsifizierende Theorie ihrerseits falsch sein. Welche Garantie haben wir, dass es nicht ist? Und drittens, ist es nicht geradezu abenteuerlich, generell Theorien als unwissenschaftlich abzuschmettern, nur weil sie nicht widerlegbar sind? Ist die Wahrheit widerlegbar? Wäre sie es dann, die Wahrheit? Andere Abgrenzungskriterien, nur als kurze Beispiele, die innere Widerspruchsfreiheit. Eine Theorie darf keine immanenten logischen Widersprüche aufweisen. Sie muss logisch stringent sein. Und die äußere Widerspruchsfreiheit. Eine Theorie muss kompatibel sein, anschlussfähig, übereinstimmend mit Theorien, die als gesichert gelten, mit als gesichert geltendem Wissen. Aha. Was aber, wenn die Welt gar nicht widerspruchsfrei ist und gar nicht widerspruchsfrei zu erklären und wir sozusagen in unserer eigenen Logik gefangen sind? unsere eigene Logik das Gefängnis ist, dass es uns nicht erlaubt, einen Blick auf die Wirklichkeit zu werfen, wie sie tatsächlich ist. Und was ist in Sachen innere Widerspruchsfreiheit von Sätzen zu halten, wie ich weiß, dass ich nichts weiß oder all unser Wissen ist Vermutungswissen? Das sind klassische Paradoxien. Paradoxien, wie wenn etwa ein Kreter argumentiert, alle Kreter lügen. Oder wenn ich jetzt behaupten würde, ich sage niemals die Wahrheit. Klassische Paradoxien. Wenn all unser Wissen Vermutungswissen ist, dann können wir auch das nur vermuten. Heißt das aber nun umgekehrt, dass es doch möglich ist, sowas wie absolutes, sicheres, unbezweifelbares Wissen zu erreichen? Popper, wir können es nicht ausschließen. Aber wir werden es niemals wissen. Selbst wenn wir es einmal gefunden haben sollten. Wir können es nicht feststellen. Und was die äußere Widerspruchsfreiheit betrifft, weil man als gesichert geltendes Wissen nicht verwechseln darf mit sicherem Wissen. Was, wenn die Wahrheit völlig quer zu allem liegt, was wir als gesichert geltendes Wissen betrachten? Waren es in der Wissenschaftsgeschichte nicht immer wieder die Querköpfe wie ein Johannes Kepler, die für die eigentlichen Fortschritte in der Wissenschaft gesorgt haben? Die Querköpfe. Diesem Thema hat Paul Feierabend ein ganzes Buch gewidmet, ein kritisches Buch an die Adresse Poppers, wieder den Methodenzwang, wo Feierabend eben argumentiert, Wissenschaft funktioniert nicht nach nur einer Methode, sondern Wissenschaft kann nach vielen Methoden funktionieren, zum Beispiel dem Zufall, dem Glück und so weiter. Wie man es auch dreht und wendet, alle diese Kriterien, diese Abgrenzungskriterien, sind allenfalls pragmatischer Art, beruhen auf Vereinbarungen, Übereinstimmungen, Konventionen unter Wissenschaftlern. Es sind aber keine wirklich harten Kriterien, keine absoluten Kriterien, die es erlaubten, den Bereich der Wissenschaft scharf abzugrenzen von der Unwissenschaft. Diese Möglichkeit besteht offensichtlich nicht. Stellt sich die Frage, sind das nicht alles reine Philosophenprobleme? Haarspaltereien, Begriffsreiterei, mit der man bekanntlich gar nicht auf einen grünen Zweig kommt und wahrscheinlich nicht kommen kann, weil uns gar nicht das begriffliche Instrumentarium zur Verfügung steht, um solche Fragen eindeutig zu klären, weil unsere Sprache zu unscharf ist. Sollen wir also solche Fragen einfach sein lassen und die Wissenschaftler einfach machen lassen? So kann man das sicher sehen, aber ich persönlich bin davon überzeugt, heute mehr als je zuvor, dass jegliche arrogante Naserümpferei von Seiten der Wissenschaft gegenüber der fruchtlosen und nutzlosen Philosophie unangemessen ist. Und ich möchte im Gegenteil die vielleicht etwas provokante Frage stellen, ist nicht nach all diesen wissenschaftstheoretischen Überlegungen der Schluss naheliegend, dass Wissenschaft ein missverständlicher, ja sogar ein irreführender Begriff ist? Und ich bin der Meinung, ja, der Begriff Wissenschaft ist zumindest insofern irreführend, als es suggeriert, dass die Wissenschaft Wissen schafft. Und zwar wahrhaftes, objektives, absolut sicheres Wissen. Aber diese Suggestion des Wissenschaffens hat natürlich Methode. Einfach deshalb, weil sich ein großer Teil der Autoritäts- und auch Machtansprüche der Wissenschaft aus genau dieser Suggestion ableitet. Wenn etwas wissenschaftlich belegt, wissenschaftlich nachgewiesen ist, ist der Zweifel nicht mehr statthaft. Und ein Spinner oder unwissenschaftlicher Dumpfschädel ist, wer es trotzdem wagt. Aber werden jetzt einige von Ihnen denken, wahrscheinlich. Die Flugzeuge fliegen doch und die Brücken halten. Die Atomkraftwerke produzieren Strom. Und 20 Smartphones im Zugabteil läuten gleichzeitig eine schräge Kakophonie auf die Leistungsfähigkeit der Wissenschaft. zart untermalt von schlecht gedämpften, schlechten Kopfhörern, vom Gedudel aus 20 iPads. Ja, sagt zu einem Einwand Charlie Popper, wir haben praktische Erfolge im Lösen von Problemen. Und alles Leben ist Problemlösen. Aber wir sollten vorsichtig sein und zurückhaltend mit Wissensansprüchen. Denn vielleicht liegen wir auch völlig falsch. Popper argumentiert in dem Zusammenhang, dass es im Laufe der Wissenschaftsgeschichte immer wieder zu den Fällen gekommen ist, dass absolut sicheres Wissen als falsch enttarnt wurde. Und man kann sogar argumentieren, dass die gesamte Wissenschaftsgeschichte eher eine Geschichte des Aufdeckens und Überwindens von mehr oder weniger schwerwiegenden Irrtümern war. Und man hangelt sich sozusagen von Irrtum zu Irrtum fort. Und in der nächsten Generation wird der Irrtum, der in der Vorgängergeneration als das Paradigma, als das Wissen gehandelt wurde, als falsch enttarnt. Heute wankt zum Beispiel die Urknalltheorie. Ganz aktuell wird das diskutiert. Und Quantenphysik und Stringtheorie, von denen ich wenig Ahnung habe, deuten an, dass sogar die gesamten Grundlagen unserer Physik und des physikalischen Weltbildes ins Wanken geraten. Dass Begriffe wie Energie und Materie zu schwimmen beginnen. Aber es gibt noch eine Reihe von weiteren Gründen, meiner Meinung nach, wieso wir die poppersche und die sokratische Vorsicht ernster nehmen sollten. Viel ernster. Und der erste Grund lautet, es gibt, was ich für eine äußerst wichtige Beobachtung Poppers halte, keine wissenschaftliche Problemlösung, die nicht ihrerseits wieder Probleme verursacht hätte. Jede wissenschaftliche Problemlösung zieht Konsequenzen nach sich, die problematisch sind. Keine andere hat das besser erkannt als dieser fesche Herr Hans Jonas in seinem Prinzip Verantwortung. Denn hier stellt Jonas fest, so als Impulsgeber auch der Ökologiebewegung in Deutschland und darüber hinaus, dass das Übermaß des Erfolgs naturwissenschaftlicher Forschung und technologischen Fortschritts dialektisch ins Gegenteil zu kippen beginnt und in Bedrohung umschlägt. Ja, klar, ein Atomkraftwerk liefert Strom. Aber allerspätestens seit Tschernobyl und Fukushima haben wir eindeutig gelernt und gezeigt bekommen, dass diese Technologie hochgradig problematisch ist und problembehaftet ist. Ja, das Automobil hat Menschen ungeahnte neue Möglichkeiten in ihrer Mobilität eröffnet. Gar keine Frage. Und es verdammt uns in der Rush-Hour oder zu Ferienbeginn Richtung Süden häufig zur totalen Immobilität. Ein und dasselbe Phänomen. Abgesehen von der Flut weiterer negativer Folgen des massenhaften Individualverkehrs. Eine zentrale These Poppers, keine wissenschaftliche Forschung, keine wissenschaftliche Innovation geht ohne Probleme einher. Ein weiterer Grund, philosophisch klassischer, die unausweichliche Bewusstseinsimmanenz. Ein Begriff von Helmut Blessner, den aber Immanuel Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft eigentlich rauf und runter dekliniert hat. Wir können nicht anders, wir als Menschen, wir können nicht anders als in den Formen unserer Anschauung, Raum und Zeit, und mit unseren Verstandeskategorien zu denken. Wir können nicht anders. Wir beziehen uns also in unserem Wahrnehmen, Erkennen, Verstehen, Urteilen und auch Wissen gewissermaßen immer auf uns selbst. Wir haben keine andere Wahl. Wir kommen aus unserem eigenen ratiomorphen Apparat nicht heraus. Und wir sollten wir dann, wenn wir sozusagen immer auf uns selbst Bezug nehmen, mit unseren Mitteln denken, von sowas wie objektivem Wissen reden. Diese kantische Beobachtung wird heute topaktuell 1:1 bestätigt durch den sogenannten neurobiologischen Konstruktivismus, also aktuelle Gehirnforschung. Demzufolge ist unser Gehirn ein sogenanntes autopoietisches System, ein System, das sich immer wieder selber macht, Auto und Poiein selbst machen. Und dieses System hat nur Zugriff auf die Informationen, die es sich selbst zur Verfügung stellt. Das Gehirn arbeitet nicht rekonstruktiv, beziehungsweise so, dass die von außen, also von der Außenwelt über die Sinnesorgane in das Gehirn eintreffenden Informationen dort dekodiert werden und zu einem mehr oder weniger stimmigen Abbild der Außenwelt aufbereitet werden, sondern unser Gehirn arbeitet konstruktiv. Streng genommen konstruiert jedes Gehirn, auch jedes Gehirn hier im Raum, seine eigene individuelle Wirklichkeit. Und die Welt, wie sie wirklich ist, unabhängig von unserer jeweiligen Wirklichkeitskonstruktion, bleibt uns nach dieser Auffassung der Gehirnforschung des neurobiologischen Konstruktivismus immer unzugänglich. Sehr ähnlich gelagert ist eine zentrale These der evolutionären Anthropologie, der zufolge wir im Hinblick auf unser Wahrnehmen, auf unser Denken, auf unser Urteilen höchst beschränkte Lebewesen sind. Wir alle, wie wir hier sitzen, sind ordentlich beschränkt. Denn wir alle, wie wir hier sitzen, unterscheiden uns genetisch von unseren Vorfahren vor 50 bis 100.000 Jahren exakt in gar nichts. Und über die längste Zeit unserer Stammesgeschichte, also der humanen Phylogenese, sind wir adaptiert für das Leben und Überleben in relativ kleinen, überschaubaren Face-to-Face-Relationships und in relativ kleinen, überschaubaren Räumen und auch zeitlichen Strukturen. Und das heißt jetzt im Klartext, wir alle sind in räumlicher, in zeitlicher und sozialer Hinsicht nahbereichsfokussiert. Was über diesen Nahbereich hinausgeht, über den sogenannten Mesokosmos, das geht uns natürlicherweise nichts an. Aber in einer globalisierten Welt der hochkomplexen, nichtlinearen Zusammenhänge heißt das, dass wir mit unserem beschränkten Primatengehirn in der Nahbereichsfalle stecken. Ganz klitzekleiner Exkurs. Wer ist spontan? Sind Sie spontan? Beantworten Sie mir bitte ganz spontan folgende Frage. Wie lange könnten Sie monatlich 50.000 Euro ausgeben, wenn Sie 1 Milliarde hätten? Spontan? Spontan? Schätzen aus dem Bauch heraus. Wer schätzt aus dem Bauch heraus? Das ist richtig, ja. Es wären 1666 Jahre.
Ja.
Na, unverzinst. 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 Milliardäre sind arme Schweine, ja. Ja. Okay. All diese Gründe im Ausgang von Popper für die Vorsicht gegenüber Wissensansprüchen lassen sich in einem Grund zusammenfassen, den ich im Ausgang von diesem Herrn nennen möchte. Albert Einstein, der gesagt hat, es gibt zwei Dinge, die unendlich sind. Das Universum und die menschliche Dummheit. Wobei ich mir beim Universum nicht ganz sicher bin. Die menschliche Dummheit als wesentlicher Grund im Hinblick auf Wissensansprüche eher vorsichtig zu sein. In den letzten Jahren sind zwei Bücher erschienen, die sich explizit mit diesem Thema beschäftigen. Das ist zum einen Michael Schmidt-Salomons Keine Macht den Doofen. Eine Streitschrift, wirklich eine Streitschrift, der zieht richtig vom Leder. Und das andere, ganz aktuell, 2013 erschienen, von Franz M. Vuketic, Animal Irrationale, eine kurze Naturgeschichte der Unvernunft. Beide Autoren gehen davon aus, dass die Gattungsbezeichnung Homo sapiens, einmal abgesehen von der Peinlichkeit, dass sich eine Gattung selbst so ein eitles Etikett draufpickt, höchst problematisch ist. Und beide plädieren dafür, dass es stattdessen angemessener wäre, eben vom Homo Irrationale zu sprechen oder noch besser vom Homo Demens. Indikatoren für diese Gattungsdemenz oder, so Schmidt-Salomon, für die alle Dimensionen sprengende Riesenblödheit sind zum einen die irrwitzige Bevölkerungszunahme, das irrwitzige Bevölkerungswachstum. die menschliche Bevölkerung hat um das Jahr 1800 herum das erste Mal die Milliardengrenze erreicht. Und Sie kennen wahrscheinlich alle diese Kurve der Weltbevölkerungsentwicklung um 1800, dann geht das bis 1900 und dann hebt die Rakete ab sozusagen. Wir sind heute bei ca. 7,3 Milliarden Menschen. In weniger als 8 Jahren werden es 8 Milliarden sein. Problem? 7, 8. Kein Problem, oder? 7, 8. Das kriegen wir in unser Schädel. 7, 8. Aber dass es in 8 Jahren ca. 1000 Millionen Menschen mehr sind auf der Erde, die alle essen, trinken, verdauen, Energie verbrauchen, Raum brauchen, Wohnraum brauchen, etc., etc., das kriegen wir in unseren Primatenschädel schwer rein. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ein weiterer Grund oder ein weiterer Indikator für die Riesenblödheit nach Schmidt-Salomon und Vuketic ist die Tatsache, dass diese Spezies es binnen weniger Jahrhunderte geschafft hat, und zwar gerade angetrieben vom immensen Erfolg der Wissenschaft, die Ressourcen dieses Planeten so weit zu plündern, dass heute Staaten wie China weltweit auf Shoppingtour sind, weltweit einkaufen und sich Claims sichern, sich knappe Ressourcen sichern, ob das landwirtschaftlich nutzbares Land ist, ob das sonstige Rohstoffe sind wie Kupfer oder ähnliches. Weltweite Shoppingtour, weil die Ressourcen knapper werden. Ich möchte an einem konkreten Beispiel etwas genauer festmachen, das ich persönlich besonders bezeichnend finde. Das hat dann auch den Konnex zur Gastrosophie. Das ist die Weltlandwirtschaft. Gehen wir von folgenden Parametern aus. Die Weltbevölkerung wächst weiter exponentiell. Zurückhaltend gerechnet mindestens bis zu einer Größenordnung von 10 Milliarden Menschen auf der Erde. Es gibt Berechnungen, die gehen von bis zu 20 Milliarden aus. Aber gehen wir mal ganz vorsichtig von 10 Milliarden aus. Mit diesem weiter exponentiell wachsenden Bevölkerungsanteil der Weltbevölkerung wächst natürlich ebenso exponentiell der Nahrungsmittelbedarf. Verrückterweise gilt das aber weltweit gesehen vor allem für das Nahrungsmittel Fleisch, dessen Konsum sich nach den Schätzungen der FAO, also der Food and Agriculture Organization der United Nations, von heute bis 2050 nochmal verdoppeln wird. Die FAO schätzt für das Jahr 2011 weltweit ca. 60 Milliarden Schlachttiere. Verdoppelt 120 Milliarden Schlachttiere, die natürlich alle in einem Jahr gefüttert werden müssen und so weiter. Das heißt, damit steigt genauso exponentiell der Bedarf an Flächen für Futtermittel und Weiden, ebenso der Bedarf an Wasser für die gigantischen Viehherden. Es ist heute zum Beispiel, oder Soja als ein Beispiel, die Weltsojaproduktion ist in den letzten 50 Jahren um das 18-fache gestiegen. Sie kennen alle die Problematik auch, und ca. 80% des weltweit produzierten Sojas geht in die Tiermast. Das ist, glaube ich, fast schon beängstigendes Datum. Die industrielle Landwirtschaft, Weltlandwirtschaft, und auch hinter der steht natürlich immens viel Wissenschaft. Hier wird wahnsinnig viel Geld investiert. Diese industrielle Landwirtschaft ist weltweit verantwortlich für ca. 40% der Klimagasemissionen. Und damit ist die Weltlandwirtschaft um ein Vielfaches klimawirksamer als der gesamte Weltverkehr zusammengenommen, also als Straßen-, Luft- und Schiffsverkehr zusammengenommen. Umgekehrt, die Kehrseite der Medaille ist die, dass es zu einem zum Teil dramatischen Ressourcenverlust kommt, zu einer Ressourcenverknappung, etwa bei Wasser. Weit über 1 Milliarde Menschen hat heute keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und verschmutztes Trinkwasser ist heute bereits Krankheitsverursacher Nummer 1 weltweit. Auch die Bodendegradation ist weltweit ein Riesenthema, ein absolut alarmierendes Thema. Jährlich geht weltweit die Fläche in der Größenordnung der Schweiz an landwirtschaftlich nutzbarem Boden verloren, durch Überdüngung, Überweidung und Versiegelung. Und dementsprechend hat der Weltagrarbericht ein meines Erachtens nach wie vor viel zu wenig beachtetes, wichtiges Dokument bereits 2008 gefordert, weiter so wie bisher ist keine Option. Die Fortsetzung des Wegs der industriellen intensiven Landwirtschaft führt unausweichlich in die Katastrophe, in den teilweise ökologischen Kollaps, zu Hungersnöten unvorstellbaren Ausmaßes und infolge der Ressourcenverknappung höchstwahrscheinlich zu Kriegen. Auch zwischen den großen Nationen, wenn die Ressourcen knapp werden, dann wird es wirklich eng. Was machen wir seitdem, seit 2008, seit dem Appell des Weltagrarberichts? Wir machen weiter wie bisher. Vollgas. Ertragssteigerungen um jeden Preis auf der Basis von Gentechnologie. Enorm aufwendigen, energieaufwendigen, erdölaufwendigen Herbizid-, Fungizid-, Pestizidprogrammen, gigantischen Monokulturen, gigantischen Biodiversitätsverlusten, Stichwort Regenwald, aber nicht nur da, rasant fortschreitender Bodendegradation, menschenverachtender Konkurrenz zwischen Trog und Teller, Tank und Teller. Wir sägen nach Kräften an dem Ast, auf dem wir selber sitzen. Motto: nach uns die Sintflut. Homo sapiens? Also ich meine, wenn man sich solche Phänomene vor Augen führt, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die selbsternannte Krone der Schöpfung das mit Abstand blödeste Viech ist, das die Erde je hervorgebracht hat. All unser Wissen ist Vermutungswissen, ist kühnes Raten. Und gestützt auf Vermutungen haben wir uns verdammt weit vorgewagt. Ich fühle mich im Hinblick auf unser sogenanntes Wissen unweigerlich an Goethes Zauberlehrling erinnert. Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los. Und weit und breit kein Hexenmeister in Sicht, der dem üblen Spuk ein Ende setzen könnte. Ich glaube deshalb, oder ich bin sogar davon überzeugt, dass in Sokrates "Ich weiß, dass ich nichts weiß", ebenso in Poppers Vermutungswissen, eine philosophische Mahnung steckt. Die Mahnung nämlich, vorsichtig zu sein, behutsam und achtsam, nicht auf Vermutungen gestützt, ungedeckte Schecks einzulösen und Risiken einzugehen, deren Folgen womöglich irgendwann nicht mehr zu bewältigen sind. "Ich weiß, dass ich nichts weiß" ist demnach weniger Offenbarungseid oder gar Bankrotterklärung der Philosophie, sondern vielmehr Ausdruck tiefster philosophischer Weisheit. Und mir scheint, dass mehr Philosophie wagen, nicht zuletzt in unseren Schulen, ein mögliches Mittel wäre, der selbstzerstörerischen Nahbereichsfalle zu entkommen. Aber ich bin mir natürlich auch dessen bewusst, dass die Macht der Dummheit gewaltig ist. Aber im Kepler-Salon wird man ja wohl noch ein bisschen träumen dürfen. Dankeschön.
Vielen Dank. Ja, es ist eine schöne Einladung, mit gemeinsam vielleicht ein wenig weiter zu träumen. Sie wissen gleich an dieser Stelle auch, dass der Vortrag aufgezeichnet wird. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, bitte warten, bis die Mikros kommen, damit auch wirklich zugehört wird. Hier kommt auch schon die erste Frage. Kleinen Moment.
Ich möchte zunächst eine Feststellung wagen. Sie haben sehr viel vermutet. Denn eines ist klar. Wir wissen um die Endlichkeit unserer verfügbaren Mittel und dass die Katastrophe so weitergeht, bis dass wir uns selbst total auslöschen, glaube ich nicht. Also so blöd wird die Gesamtmenschheit nicht sein. Sie sehen den Menschen in ihrer Betrachtung in einem Teil als Dummkopf. Die Gier ist es, die vielfach die Welt regiert. Ist aber ein Teil des Menschen. Und das Grundwissen, das Grundwissen ist aber da. Wie leugnen Sie in der Philosophie die Mathematik? Wie ist es einfach eine Vermutung, dass das wir uns als Zahlenspiel festgelegt haben, dass der Tag 24 Stunden hat, könnte auch 36 sein, ist eine Einteilungssache, aber das wiederholt sich. Das ist gesichertes Wissen. Also ich sehe es nicht so und kann dem nicht folgen, alles Wissen ist Vermutungswissen. Es wird viel vermutet, es wird viel spekuliert, es wird viel extrapoliert. Aber so kann ich als Naturwissenschaftler nicht leben.
Okay, danke schön.
Bitte, Thomas. Ich kann natürlich auch als Philosoph so nicht leben, alltäglich. Wir brauchen ja unsere Orientierungen, unsere Sicherheiten, unsere Regeln. Und ich hoffe nach wie vor, dass der Mensch oder die Menschheit insgesamt nicht so blöd ist, dass sich wirklich so weit treibt bis zur Selbstausrottung. Die Möglichkeit sehe ich mit Konrad Lorenz oder Holmer von Dittfurt und anderen sehr wohl, dass es so weit kommen kann. Holmer von Dittfurt hat ja in seinem Werk "So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen" genau diese Theorie entwickelt, dass es sozusagen der evolutionäre Auftrag des Menschen ist, einen großen Faunenschnitt auf der Erde herbeizuführen, ein Massensterben der Arten, einschließlich der eigenen, was für die Erde kein Problem wäre. 99,9% aller Arten, die je auf der Erde existiert haben, sind ausgestorben. Also wieso sollte diese eine Spezies nicht auch über kurz oder lang aussterben? Erdgeschichtlich gesehen wär's so viel. Aber ich bin nun mal ein Mensch, der auch Familie hat und Kinder hat und Enkel hat und der sich doch an diesen Optimismus auch klammert. Und ich bin ja auch der Überzeugung, dass Menschen nicht nur dumm sind, sondern dass Menschen auch sehr klug und einfühlsam, sensibel und auch weise sein können. Das Argument von Schmidt-Salomon und auch von Vuketic ist, dass man das bei einzelnen Menschen oder auch Menschengruppen antrifft, aber dass wir im Unterschied zu Ameisen oder Fischen, die eine Schwarmintelligenz aufweisen, dazu neigen, eine Schwarmblödheit zu entwickeln. Und dass diese Schwarmblödheit eben uns in Situationen manövriert hat, die prekär sind. Für viele Menschen bereits aktuell hochgradig prekär und katastrophal sind. Es wird noch katastrophaler, ja.
Aber wir werden nicht immer die doppelte Menge Fleisch essen, das geht gar nicht. Wir sehen uns ja im unteren Breiten schon um auf andere
Kosten. Moment, wir müssen warten, bis die Mikros da sind, wenn sie sonst kommen wir durcheinander. Eine Frage meinerseits jetzt kurz dazwischen. Ist es nicht auch so, dass jede extreme Ausformung, so wie wir es jetzt diskutiert haben, diese Ausbeutung, dieser schonungslose Umgang der Ressourcen, nicht auch eine Gegenbewegung auslöst, die meines Erachtens durchaus erkennbar ist? In bestimmten Bereichen natürlich noch nicht zufriedenstellend, aber sozusagen dieses Biedermeier auch wieder zurück, dieses Besinnen, sorgsam mit unseren Ressourcen umzugehen, auch diese Gier wieder in die Schranken zu weisen. Sehen Sie nicht auch diese Gegenbewegung?
Ja, auf jeden Fall. Und es ist für mich so sozusagen ein zartes Pflänzchen, dass es zu kultivieren gilt. Ich fahre nach Linz immer mit dem Zug und bin nur mit Öffis unterwegs. Und wenn ich in Linz so sehe, mit welchen Autos die Leute rumfahren, dann relativiert sich das ein bisschen mit dem Ökologiebewusstsein und dem Ressourcenbewusstsein. Und wenn ich so in meinem Bekannten- und Freundeskreis sehe, wie sich die Leute ernähren, wie sie die konsumieren, welche Kleidung sie sich kaufen etc., da ist vom Bewusstsein oder vom Bewusstseinswandel allenfalls rudimentär etwas spürbar. Mhm. Aber diese Bewegung gibt es und ist wahrnehmbar, gar keine Frage. Und ich betrachte es in meiner Arbeit als Professor an der Hochschule und auch im Zentrum für Gastrosophie als wichtige Aufgabe, genau solche Strömungen zu forcieren und zu bestärken. Mhm. Ein anderes Problem, das ich sehe, sind die Ungleichzeitigkeiten. Es stimmt sehr wohl, dass in hochindustrialisierten Ländern wie Österreich, wie Deutschland, wo man eben an gewisse Grenzen gestoßen ist und es auch wahrnimmt, dass das Ganze problematisch ist, dass viele Menschen anfangen umzudenken. Aber in anderen Teilen der Welt, gerade in den sogenannten Schwellenländern, etwa China, etwa Indien, Arabische Emirate, geht der Zug haargenau in die andere Richtung. Ja. Nirgendwo sonst wächst der Fleischkonsum so stark wie in China. Ja. Das ist der am rasantesten wachsende Markt in der gesamten Welt. Mhm. Und jetzt, also in unseren Breiten stagniert der Fleischkonsum auf relativ hohem Niveau. Mhm. Und zum Teil nimmt es ein bisschen ab. Aber wenn in anderen Teilen der Welt, Österreich hat 8 Millionen Einwohner, China liegt bei 1,3 Milliarden. Das sind natürlich ganz andere Faktoren.
Okay. Bitte hier hinten die Frage.
Ich wollte zwei Dinge anmerken zu Ihrem Vortrag, und zwar Sie haben mit Sicherheit recht, was Bodenverlust und Fleischkonsum angeht. Allerdings hat so eine ähnliche These auch schon vor 150 Jahren Malthus aufgestellt. Wenn wir heute zurückblicken, hat sich seit damals die Agrarproduktion wesentlich stärker erhöht als die Menschheit seit damals. Wer sagt uns, dass es nicht in Zukunft genauso eine Entwicklung gibt oder geben kann, auf eine Weise, die wir uns heute wohl nicht vorstellen können? Also alleine die Milchproduktion ist seit in etwa 100 Jahren um über das Doppelte gestiegen, also pro Kuh. Mhm. Wer sagt, dass es da nicht in anderer Weise weitergehen kann? Und die zweite Anmerkung dazu wäre noch, mit Falsifikation, also wenn wir die aktuelle ökonomische Theorie hernehmen, die ist eigentlich praktisch in jedem Punkt mittlerweile falsifiziert oder kann falsifiziert werden, trotzdem rückt man in keinster Weise davon ab. Also, ja.
Okay, danke.
Also zum ersten Punkt, das klingt für mich nach ungedeckter Scheck. Also diese Hoffnung auf irgendwelche wissenschaftlichen, technologischen Lösungen, die wir heute noch nicht kennen, die wir uns heute nicht vorstellen können, aber wir machen weiter wie bisher, weil über kurz oder lang werden, wie damals nach Malthus, irgendwelche Technologien entwickelt, die Ertragssteigerungen noch weiter in uns Unermessliche treiben und dann sind alle Probleme gelöst. Habe ich gewisse Probleme mit diesem Hoffen auf irgendwelche Lösungen, die schon eintreten werden, die wir schon schaffen werden, weil wir haben es ja immer geschafft. Ist ja immer irgendwie alles gut gegangen. Bin ich skeptisch. Und wenn man den Weltagrarbericht liest, das ist ja ein sehr umfangreiches Dokument und nicht von irgendein paar grünen Spinnern zusammengeschreibselt, sondern von 500 oder fast 500 Agrarexperten weltweit über fast 5 Jahre erarbeitet, unter Beteiligung im Auftrag der Weltbank, unter Beteiligung aller Industriestaaten, unter Beteiligung der großen Konzerne, Syngenta, Monsanto, Bayer, BASF, Nestlé, alle waren beteiligt und sind erst kurz vor der Publikation des Weltagrarberichts wieder abgesprungen, weil er halt nicht die Ergebnisse gebracht hat, die sich die Konzerne erhofft hatten. Und der Weltagrarbericht spricht eben eine sehr eindeutige Sprache und das sind 500 Agrarexperten weltweit. Das halte ich schon für ein sehr bedenkenswertes Dokument. Und der zweite Punkt mit Falsifikation, Popper war einer der Wissenschaftstheoretiker und hat seine Methode propagiert. Dass es natürlich in der freien Wildbahn nicht nach dieser Methode abläuft, sondern nach ganz anderen Prinzipien, wo es um Machterhalt geht und die Prolongierung von Theorien, die eigentlich nach vernünftigen Maßstäben längst in die Mottenkiste gehörten oder in den Abfall, ist natürlich richtig. Aber da war der gute alte Charlie Popper vielleicht ein bisschen wissenschaftsnaiv.
Wie bitte?
Breitl Wolfgang, ein Bezug zur Praxis. Ich wohne in Leonding und habe vor circa 3 Jahren, also mit 70, nolens volens begonnen, auf das eigene Auto zu verzichten. Die Ersatzdienstleistungen durch unsere Tochter sind weit hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben und das deckt sich ungefähr mit der Fahrplantreue der Linzlinien. Außerdem nennt sich die Stadtverwaltung von Leonding Klimabündnisgemeinde und dieses Bündnis besteht darin, dass die Förderungen für die Investitionen in erneuerbare Energie seitens der Stadt Leonding halt unterstützt werden. Aber sonst sehe ich wenig Bündnis mit dem Klima. Und wenn Ihre These stimmt, dass durch die Agrarproduktion ein Mehrfaches des ganzen öffentlichen Verkehrs an Klimagasen in Erdatmosphäre entweicht, dann würde das eigentlich dagegen sprechen, dass man seinen Körper mit 73 Jahren so strapaziert, wie ich das mache. Ich gehe lieber noch einmal auf den Großglockner, auf dem ich mit 54 gewesen bin, oder andere Gipfel in ähnlicher Höhe, als an einem Samstagnachmittag oder Sonntag von Leonding zum Bichlinger See und zurückzufahren. Da hat man nämlich keine direkte Verbindung, wie man meinen sollte.
Okay.
Ja, vielen Dank. Also ich habe jetzt keine Frage.
Ich glaube, da gibt es jetzt keine Frage in dem Sinn. Könnten wir das Mikro bitte hier vorne weitergeben?
Ich hätte eine ganz andere Frage.
Ah, da haben wir noch einen.
Ja.
Ihr? Okay, Entschuldigung. Okay.
Könnten Sie noch was sagen zu Feierabend und wieder den Methodenzwang? Es ist im Standard, das ist eine große österreichische Tageszeitung und vor allem in der Online-Ausgabe war in den letzten Wochen ein Schwall von sehr abwertenden angeblich wissenschaftlichen Meinungen über Methoden, die nicht genau dem Positivismus entsprechen. Mhm. Zum Beispiel wurde sogar ein von mir sehr geschätzter Professor Kremser nach seinem Tod jetzt noch lächerlich gemacht, weil er über Schamanismus forscht und weil die Fakten, die dort passieren, ernst genommen werden. Und also könnten Sie da noch ein bisschen was dazu sagen?
Also Feierabend war lange Popper-Anhänger. Und als Popper-Anhänger auch Vertreter des sogenannten kritischen Rationalismus. Und der kritische Rationalismus vertritt eben die These, dass wissenschaftlicher Fortschritt nach einer ganz bestimmten Methodik vorgeht. Wir haben den Context of Discovery, sozusagen den Scheinwerfer, der einen bestimmten Wirklichkeitsbereich ausleuchtet, und wir formulieren Hypothesen. Möglichst mutige Hypothesen über diesen Wirklichkeitsbereich. Diese Hypothesen werden dann Überprüfungen ausgesetzt. Und wenn sie den Überprüfungen nicht standhalten, gelten diese Hypothesen als falsifiziert und scheiden aus. Und es bleiben dann Hypothesen, Theorien übrig, die sich bewährt haben, die Überprüfungen überstanden haben. Und je länger eine Theorie, eine Hypothese diesen ständigen Gang der immer schärferen, immer härteren Überprüfungen übersteht, überlebt sozusagen nach Popper, desto eher können wir davon ausgehen, dass diese These wissenschaftlich belastbar ist und einen hohen Wahrheitsgehalt hat. Feierabend wendet sich dann gegen Popper mit der Argumentation, dass wissenschaftliche Forschung eben nicht nur nach dieser einen Methode funktioniert. Das ist Methodenzwang. Damit wird Wissenschaft reduziert auf eine bestimmte Vorgehensweise. Und in seinem Wieder den Methodenzwang hat er eine Fülle von Beispielen, wie Wissenschaft auch anders funktioniert. So ist zum Beispiel das Penicillin nicht durch methodisches Forschen gefunden worden, sondern durch Zufall. Mhm. Das war ein reiner Glücksfall, ähnlich die Röntgenstrahlen. Mhm. Galileo hat mit seinem sogenannten Fernglas schlicht und ergreifend betrogen. Durch das Ding konnte man nicht sehen, was er zu sehen behauptete. Und im Nachhinein, argumentiert Feierabend, war die katholische Kirche völlig im Recht auf dem wissenschaftlichen Stand der damaligen Zeit. Und Galileo hat geblufft. Ja, und hat dadurch natürlich etwas in Anstöße gegeben. Und im letzten oder vorletzten Kapitel argumentiert Feierabend, dass dieser Methodenzwang natürlich auch wissenschaftspolitisch Methode hat. Wenn ich der Professor bin, der eine bestimmte Methode als die wissenschaftliche deklariert, dann kommen Sie mir als Studentlein und sagen, ja, Moment, wenn ich das aber so und so mache, dann kann ich das Problem doch viel eleganter und einfacher lösen. Und ich sage, die Methode oder gar keine. Wenn du das so machst, ist es in Ordnung, aber du kriegst keinen Schein. Hm. Es ist ein Machtspiel. Und das macht Feierabend sehr klar, dass es hier auch um diese Machtdimension und um wissenschaftspolitische Dimensionen geht. Okay?
Okay. Eins, und dann Betsy bitte. Da hinten ist noch.
Ja. Ich halte Ihren Appell an das Individuum für sehr wichtig. Ich glaube allerdings, dass so die Bewegungen der letzten 30 bis 40 Jahre gezeigt haben, dass diese Individualisierung von Problemen quasi, der Konsument, die Konsumentin muss besser sein, muss sich besser verhalten, wir dürfen nicht so große Autos fahren und so weiter, irgendwie immer in die Leere geht, weil es verkennt, dass wir uns vor allem in Organisationen bewegen, in Institutionen, und genau diese andere Logiken vollziehen, als wir sie vollziehen. Sie haben gleich das Problem genannt, ne? Dass Nestle aussteigt und Bayer aussteigen, ja, solche Konzerne, obwohl 500 Fachmenschen was ganz anderes sagen. Das heißt, das Individuum kommt vielleicht zur Lösung, zu denen Organisationen nicht kommen. Und ich glaube nur, dass die Wissenschaft, in dem Sinne, in dem sie Organisationen wirklich untersucht, in denen wir alle funktionieren, in denen wir die Sparbücher verticken, in denen wir die neuen Chemie-Düngemittel erfinden, erst die Wissenschaft über diese Organisationen kann uns, glaube ich, dazu bringen, wirklich einen Fortschritt dort zu machen.
Ja, vielen Dank. Sie haben dieses Buch gelesen, Ende einer Illusion, oder?
Nein, ich kenn mich ein bisschen mit Systemtheorie aus.
Also das Ende einer Illusion argumentiert genau in diese Richtung, dass es eine Illusion ist, zu glauben, dass der Konsument sozusagen die Welt retten kann oder die Welt verbessern kann. Halte ich für ein ziemlich dummes Buch. Weil der Autor argumentiert dann am Ende, es ist nicht der Konsument, der das retten kann, sondern der mündige Bürger und die mündige Bürgerin. Aha. Kann ich jetzt im Supermarkt irgendwie, wenn ich da reingehe, bin ich Konsument und bin Bürger und als Konsument kann ich es nicht, als Bürger, ja, okay, gut. Was die Konzerne anbelangt, die funktionieren nach einer anderen Logik. Da können die 500 Experten sagen, was sie wollen. Die Konzerne funktionieren nach der Logik Profit over People. Der Profit steht an oberster Stelle, die können auch gar nicht anders, es ist Systemlogik. Und der Konzernchef oder der Geschäftsführer, der nicht nach dieser Logik operiert, ist im Zweifel bei der nächsten Vorstandssitzung nicht mehr dabei. Das ist eine Logik, die etwa Sean Ziegler sehr, sehr klar immer wieder in seinen Büchern analysiert. Ich glaube, gleichzeitig ist sie völlig recht haben. Man kann natürlich weder Konzerne noch Politik noch Handel noch sonst wen aus der Verantwortung entlassen. Jeder hat seinen Teil der Verantwortung. Aber ich glaube, weil ich selbst kein Unternehmer bin und kein Konzernchef und keinen Einzelhandelskette besitze, sondern Konsument bin und Bürger bin, ist es immer wieder mein Appell gegenüber dem Konsumenten, dem schlafenden Riesen, bei sich selbst anzusetzen.
Okay. Sie haben das Mikro, bitte.
Ja, es ist interessant, wie man in diesem Kreise philosophisch ein Thema behandelt, das uns längst davonläuft in ihrer Aggressivität und ihrer Wirksamkeit vor allem. Sie haben vorhin erwähnt Bevölkerungswachstum. Ich erwähne parallel hierzu Wirtschaftswachstum und setze diese beiden Größen gegeneinander. Bevölkerungswachstum, bringen wir die zu viel Geborenen um? Oder schützen wir noch mehr weg von dem zu viel Produzierten in unserem westlichen Wohlstandsland? Wir leben tatsächlich, wie Sie sagten, in einer Ära, in der das kurzfristige Denken Oberhand gewonnen hat. Nicht mehr die Schau auf die nächste Generation ist das Kriterium, sondern der Egoismus, die Gier der Zeit, der Wirtschaft und des Konsumenten vor allem. Der Konsument ist genauso gierig wie die Erzeuger, denn er kauft ja, er will haben und das sofort. Und diese gesellschaftliche Entwicklung widerspricht allen Dogmen, die Philosophen bisher erstellt haben. Ich wünsche mir viel mehr Philosophen, die die Wahrheit, so wie ich sie sehe und wie sie wahrscheinlich sein könnte, ich schränke ein, von der Philosophie mehr vertreten wird. Nicht immer die Ausreden, ja, das werden wir schon irgendwie hinkriegen, oder das sind Einzelerscheinungen, sondern einfach ein philosophischer Vorschlag, der aus dem Dilemma herausführt.
Okay. Wo sind die Lösungsansätze?
Es stecken ja schon so viele in den ganz handfesten Problemen. Gegenwärtig sind wir wieder bei etwas über 900 Millionen Menschen weltweit, die hungern. Alle 5 Sekunden stirbt ein Kind unter 10 Jahren an Hunger. Auf einem Planeten, auf dem Nahrungsmittel in einer Größenordnung produziert werden, dass locker 12, 13 Milliarden Menschen ernährt werden könnten. Wir leben also faktisch in einer Situation des Überflusses. Und in einer solchen Situation hat meines Erachtens Sean Ziegler völlig recht, wenn er sagt, ein Kind, das heute an Hunger stirbt, wird ermordet. Und was Sie angedeutet haben, es geht für mich immer letztendlich um Werte. Und um die Frage, was sind wirklich Lebenswerte? Werte ist es das, was man uns seit Jahren, Jahrzehnten einbläut, haben, besitzen, konsumieren und kaputt gibt neu und was zu viel ist, schmeißt man weg. Sind das wirklich Werte, die mittel- und langfristig reichen, um ein ein gedeihliches Miteinander zu gewährleisten. Das glaube ich nicht. Und deshalb auch der Gedanke, dass dieses mehr Philosophiewagen auch in den Schulen ansetzen muss, um hier vielleicht mal so etwas wie ein Umdenken in Gang zu bringen. Dass es andere Werte sind, die eigentlich wesentlich lebenswerter sind. Ob es Freundschaft ist oder anderes. Das ist so mein Gedanke. Und ich habe leider keinen anderen Lösungsansatz, als den, das zu versuchen, in möglichst viele Köpfe zu bringen und ja. Zu multiplizieren.
Also ich würde
sagen, es ist noch umkehrbar.
So. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Also es streitet in mir auf der einen Seite der notorische Optimist, zu dem ich auch stehe, als Vater von 4 Kindern und Opa von einem Enkel. Und ich sage ja, es ist umkehrbar. Oder zumindest mal so weit umsteuerbar, dass man am Eisberg vorbeischrammt. Und der andere ist der nüchterne Betrachter der Situation und der hat den Eindruck, wir rauschen auf den Eisberg zu, die Titanic geradeaus und der Captain schreit volle Kraft voraus.
Gibt es aus Seiten der Philosophie so einen parallelen Weg? Man muss ja doch letztendlich auch immer das Thema Ethik ganz von Anfang an mitdenken, mitbetrachten, wenn ich jetzt von Wissenschaft und Verantwortung und Werten vor allem auch spreche, welchen Weg gibt es da, gibt es einen parallelen Weg in die Zukunft?
Also für mich gibt es, Philosophie und wenn das Ganze nachhaltig und dauerhaft funktionieren soll, nur den Weg über die Bildung. Werte und Lebenseinstellungen und Haltungen fallen nicht vom Himmel. Die müssen, also das hat Aristoteles in seiner nikomachischen Ethik schon unvergleichlich festgestellt. Davon, ob man von frühester Jugend an auf bestimmte Lebensweisen, Lebensinhalte und Werte erzogen wird, hängt nicht viel ab, sondern alles. Hört sich sehr deterministisch an, aber so aus der Perspektive der modernen Gehirnforschung ist da vieles dran. Also frühkindliche Prägung ist von ganz wesentlicher Bedeutung. Und ein anderer alter Knabe, Epikur, den ich sehr gerne zitiere, Epikur gilt ja als der Begründer des philosophischen Hedonismus, also der Philosophie der Lust, wurde dafür viel gebasht. Aber eine seiner zentralen Aussagen lautet: Willst du einen Menschen glücklich machen, so vermehre nicht seine Habe, sondern verringere seine Bedürfnisse. Hm. Ein Satz, den ich heute nach wie vor für sehr bedenkenswert halte.
Ja, ja. Bitte.
Zwei Dinge. Zum Ersten, Sie haben festgestellt, dass der Mensch Nähe braucht. Er ist so strukturiert. Und wir haben jetzt Hochwasser gehabt, ja, Sie auch. Und das Problem war, die Leute sind wirklich zusammengerückt. Mhm. Ja? Jetzt aus dieser Folge heraus, wie groß muss die Katastrophe werden, damit die Menschheit wirklich umdenkt? Und zum Zweiten, noch eine zweite Sache, zur Falsifikation von Karl Popper. Diese Falsifikation wird gerade im Universitätsbetrieb überhaupt nicht praktiziert. Mhm. Heute ist ein Professor schon Akquisiteur, damit er Geld beschafft für seine Abteilung und.
Ja. Also die beiden Sachen. Mhm. Also ich bin lang genug im universitären und sonstigen Kontext tätig, um zu wissen, dass es natürlich von Popper auch der Gedanke mit Konrad Lorenz, es ist besser, Ideen sterben zu lassen oder Theorien sterben zu lassen als Menschen, ist ein schöner Gedanke, aber den allermeisten geht es darum, ihre Positionen zu verteidigen und sei es mit Klauen und Zähnen, weil man auch dann Drittmittel akquirieren kann etc. und die Bereitschaft, wirklich eigene Positionen, eigene Theorien dem Fallbeil der Falsifikation zu opfern, ist nicht sehr verbreitet. Das ist der zweite Gedanke. Und der erste, solche Phänomene wie beim Hochwasser sind zutiefst human. Wir sind soziale Lebewesen, aber das Problem ist eben, dass wir nahbereich fokussierte Lebewesen sind. Wenn also so eine Katastrophe in unserem Nahbereich passiert, ist die spontane Solidarität und Hilfsbereitschaft absolut natürlich. Aber was ist mit der täglich passierenden Katastrophe irgendwo anders, jenseits unseres Nahbereiches? Ja, und es ist schlicht und ergreifend ein Faktum, dass die Art und Weise, wie wir in industrialisierten Staaten der Erde leben, wie wir konsumieren, wie wir essen, wie wir uns kleiden etc., unmittelbar zusammenhängt mit der elenden Situation von Menschen in anderen Teilen der Welt. Sei es in Form von Kinderarbeit, sei es in Form der Vertreibung von indigenen Bauern, die seit Jahrhunderten Subsistenzwirtschaft betreiben, die vertrieben werden, um dort irgendwelche Cash Crops anzubauen für die Tiermast in China oder sonst wo. Es bestehen diese Zusammenhänge. Aber die haben wir in aller Regel nicht im Blick. Wie weit Konrad Lorenz hat es kurz vor seinem Tod noch so formuliert, die einzige Hoffnung, die er noch hat, ist die, dass es eine Teilkatastrophe geben muss, die so einen signifikanten Teil der Menschheitsbevölkerung ausrottet und einen solchen Knall auslöst, damit der Rest der Menschheit aufwacht. Hm. Ich hoffe, dass es ohne diese signifikante Teilkatastrophe abgeht. Aber der Herr, der schon gegangen ist, hat ja bei aller Skepsis auch bestätigt, dass nach seiner Einschätzung die Situation noch prekärer wird und noch bedrohlicher wird.
Hier hinten? Ja, bitte.
Also ich habe dürfen hier keine Frauen fragen, oder?
Was lernen wir daraus?
Ich habe eine Vermutung, die ich aber für doch ziemlich gesichert halte. Und ich habe noch eine Frage noch. Und die Vermutung ist die, dass man das Problem mit der Weltbevölkerung, der Wirtschaft, der Agrarflächen und so weiter heute nicht mehr lösen. Und meine Frage ist, viele Wissenschaftler, eigentlich Mathematiker, sind ja auf der Suche nach einer Weltformel und wollen so eigentlich die Wahrheit finden, sozusagen gesichertes Wissen schaffen. Und was halten Sie dann davon, wäre meine Frage.
Also zur ersten Frage, dass wir es heute nicht mehr lösen, da stimme ich Ihnen zu. Dass wir es überhaupt nicht lösen können, möchte ich nicht zustimmen. Da schlägt der Optimist durch. Was diese Suche nach der Weltformel anbelangt und nach dem absolut gesicherten Wissen, davon ist die gesamte Geistesgeschichte geprägt und Ideengeschichte und auch Philosophiegeschichte. Bisher hat das Ganze nicht funktioniert, dass jemand die Weltformel gefunden hat. Und ich persönlich beschäftige mich auch wenig mit solchen Fragen, weil ich es einfach für illusionär halte. Vielleicht liege ich da falsch. Das ist meine Vermutung. Und ich würde dafür keine Hand ins Feuer legen. Aber mir erscheint das nach allem, was ich so aus der Philosophie und Geistesgeschichte kenne, eher ja sehr, sehr idealistisch, aber auch illusionär.
Okay. Eine Frau, endlich, Gott sei Dank, die Welt ist gerettet.
Die praktische Anforderung an Ihre Erläuterungen wären, dass wir einen anderen Experimentalraum schaffen in der Wissenschaft. Das heißt, wir sind der Urknalltheorie anhängend, weil es auch an Harvard hängt. Um an Harvard zu kommen, muss ich genetisch die richtigen Eltern haben. Ich muss genug Geld haben, um dort studieren zu können. Das heißt, das pekuniäre Interesse ist so hoch, sodass die Urknalltheorie noch immer aufrechterhalten wird, weil sie schon so viel gekostet hat. In der Nanotechnologie sind wir derzeit in einer Risikoabschätzung von 100 Millionen Euro. Das heißt, wenn die Risikoabschätzung 100 Millionen ausmacht, dann kann man schätzen, dass es ein Vielfaches ist, das in die Nanotechnologie hineingesteckt wird, sagen wir fünfmal so viel. Wir können es uns nicht leisten, kollektiv zu sagen, wir haben etwas experimental ausprobiert, aber es war nichts, weil es hat 1 Milliarde gekostet. Mhm. Und hier plädiere ich für neue Experimentalräume, weil die uns umbringen.
Ja.
Und das andere ist, ich möchte mich entschieden von einem kollektiven Wir distanzieren, das der Gier sich verschreibt. Ausgerechneterweise ist das 5 Promille der vorwiegend männlichen Bevölkerung auf dieser Erde. Mhm. Und ich fühle mich nicht an dieser Krankheit erkrankt. Ich würde es medizinisch gesehen, da ich Ärztin bin, auch einer Psychose zuordnen und ich sehe nicht die Weisen einer Zivilgesellschaft, die unabhängig von Aktiengesellschaften, Nestle, Kraft und wie sie alle heißen, agieren können.
Okay.
Ja, herzlichen Dank.
Also das ist meines Erachtens jetzt ein sehr sehr interessante Anregung.
Ich habe ja vorhin auch gesagt, es ist keineswegs so, dass ich in Bausch und Bogen die Menschen für dumm und gierig und so weiter erklären würde. Ich kenne ja auch viele Menschen, die nach meiner Wahrnehmung eher klug leben und bewusst leben und vernünftig leben und auch weise leben. Ich möchte sogar behaupten, dass ich auch nicht mit diesem Giervirus infiziert bin und auch entsprechend lebe. Also nur die Frage ist die, wie kommt unser einer in die Herrschaft? Das ist das uralte platonische Problem. Wie schaffen wir es zum Philosophenkönig?
Ich möchte noch zum ersten Punkt nochmal zurückkommen. Diese Neuschaffen neuer Experimentierräume. Ist es nicht so, dass eine dramatische Abhängigkeit auch von Forschung und Entwicklung, von Auftraggeber und jenen, die sozusagen diese Themen beforschen sollen, besteht, und zwar wirklich immer stärker, immer auffälliger, das ja vor Jahrzehnten sicherlich nicht so in diesem Ausmaß vorhanden war.
Ja, das ich konnte nicht alles ausführen im Impuls, aber das hängt so ein bisschen zusammen mit dem, was ich gesagt habe im Hinblick auf das irreführende Element des Begriffs Wissenschaft. Das hängt natürlich damit auch zusammen. Mhm. Was wissenschaftlich belegt ist oder nachgewiesen ist, gilt. Na, da darf man nicht dran zweifeln, ist tabu, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt. Und bekanntlich kann man alles wissenschaftlich belegen, das Pro und auch das Contra. Und unterm Strich ist dann wissenschaftlich wahr, was am besten bezahlt ist. Häufig. Das hört sich jetzt ein bisschen despektierlich an, aber irgendwie steckt da noch so die alte Sophistik dahinter. Die Wahrheit zu verkaufen, die am besten bezahlt wird.
Ja, also wenn wir die Zahlen von der Nanotechnologie hören, die Sie jetzt eben genannt haben, lässt es schlicht die Vermutung zu. Ich habe hier noch eine Hand gesehen. Ja, bitte.
Sie haben es schon angedeutet mit Insekten. Die Insekten haben so eine kollektive Gesamtschau. Ich habe einmal den Spruch gehört, wenn ihr nicht werdet wie die Insekten, so auch, dass der Mensch eine kollektive Ethik entwickelt. Momentan haben Sie gesagt, durch die Evolution ist es eben nicht gesichert, weil wir nur in kleinen zeitlichen und räumlichen Zusammenhängen denken. Ja. Glauben Sie, dass da in der Evolution so eine Entwicklung auch möglich ist, also eine konvergente, so ähnlich wie die Insekten jetzt über überzogen gesagt?
Ja, okay, danke.
Also auf biologischer oder genetischer Ebene, das ist der andere Punkt. Auf genetischer oder biologischer Ebene glaube ich nicht, weil die biologischen Evolutionsprozesse so langsam voranschreiten. Irgendwo habe ich noch die Hoffnung, dass wir sowas wie der Quastenflossler des globalen Zeitalters sein könnten. Der Quastenflossler ist ja auch nicht an Land gekrochen und hat sich Kaffee gekocht oder so, sondern er musste ja vorher schon Adaptionen haben, Anpassungen haben, damit er an Land überhaupt überleben konnte. Und vielleicht haben wir in unserem Genom irgendwas, was eingeschaltet, epigenetisch eingeschaltet werden kann, dass es uns erlaubt, mit diesen globalisierten Bedingungen zurande zu kommen. Der andere Aspekt ist natürlich wiederum der, es kann über Bildung gehen. Und mir erscheint es eben als eine Möglichkeit, mehr Philosophie zu wagen, viel mehr in reflexive Kompetenzen zu setzen, viel mehr darauf zu setzen, dass Menschen in der Lage sind, komplexe Zusammenhänge zu bedenken, einzukalkulieren, in nichtlinearen Zusammenhängen zu denken. Und das muss früh anfangen, damit sich das irgendwie sozusagen zum Habitus, zur Haltung verfestigt, zur Lebenseinstellung. Aber damit fangen wir besser gestern als heute an.
Ja, bitte, dann ja. Mikro vorgenommen.
Ich habe noch eine Frage, weil heute Abend ging es auch, also so in meiner Beobachtung, sehr viel um Bewertung. Das heißt, Entwicklung bewertet sich auf vielen Ebenen. Und es ist nur einmal der Begriff Bedürfnis gefallen. Und da bin ich persönlich sehr dankbar, weil ich glaube, dass Bedürfnisse zu erkennen manchmal so entspannend ist, dass man sie gar nicht mehr erfüllen muss. Mhm. Man erkennt das Bedürfnis und dann braucht man irgendwas gar nicht mehr kaufen, wenn man erkannt hat, warum man was will oder so. Und dann fällt diese Gier oder irgendeine Dynamik nimmt dann ab. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass wir unsere Kinder nach einem System erziehen, das die Kinder von ihren Bedürfnissen abtrennt. Im Kindergarten beginnt es, auch wenn es sehr, sehr fortschrittliche Kindergärten sind oder dann im Schulsystem. Sie werden erzogen dazu, dass sie sich daran gewöhnen, bewertet zu werden, dass sie stillsitzen, dass sie etwas aushalten, dass sie von ihrem eigenen Bedürfnis getrennt werden über Jahre, 8 Jahre, 12 Jahre. Und dann sollen sie im Erwachsenen über den Ratio wieder eine gesunde Verbindung zum Bedürfnis herstellen. Mhm. Und gerade eben haben sie gesagt, wir müssen früh anfangen. Und ich denke mir, eigentlich können wir jeden Tag anfangen, bei den Kindern, sie wieder mit ihren Bedürfnissen in Verbindung bringen und nicht ablenken, ruhig stellen, beschäftigen, sondern eher Langeweile. Wie geht man mit differenzierten Gefühlen um? Was ist ein Gefühl, was ist eine Bewertung, wo ist die Beobachtung, wo gibt es da die Grenzen? Und da gibt es so wenig an Schulung. Mhm. Also man wird eher in bewertenden Dingen ausgebildet und nicht nach innen, in dem Verbundensein.
Okay, danke schön.
Ja, und das ist immer von außen bewertet werden, und von außen werden die Defizite und die Schwächen, das ist ja alles diese Defizitpädagogik, die immer an der Schwäche orientiert ist und so weiter. Wenn wir jetzt anfangen, über das Schul- und Bildungssystem zu diskutieren, hui, dann wird es heiter.
Neues Thema.
Aber ich finde das wahnsinnig wichtig. Ich sage es auch immer wieder im Gespräch mit Studierenden oder auch Kolleginnen und Kollegen, wir müssen die Perspektive wechseln. Wir müssen nicht fragen, was ist falsch an den Kindern oder was haut da nicht hin, sondern wir müssen die Frage stellen, was ist falsch am System. Denn dieses System ist nicht kindgerecht. Sie haben das mehrfach angesprochen, diese Stillsitzen. Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Und dieser Bewegungsdrang hat seinen Peak im Alter von 6 bis 7 Jahren nachweisbar. Was machen wir mit den Kindern im Alter von 6 bis 7 Jahren? Wir zwingen sie, 4 Stunden still zu sitzen in der Schule. Sorry, das ist eine Form der Kindesmisshandlung.
Hier haben Sie noch eine Frage, bitte.
Ich bin aus Überzeugung ein Optimist in jedweder Hinsicht. Und ich denke, es wird alles doch immer besser. Und zwar aufgrund von einfachen Beobachtungen. Wenn man nimmt, vor 40, 50 Jahren hat man schon, was weiß ich, Reislieferungen nach Indien organisiert und so weiter, um dort dem abzuhelfen, dem Nahrungsmangel. Was ist passiert? Die Reiskörner sind auf den Schiffen verfault, weil die Leute nicht bereit waren, sie auch nur auszuladen, geschweige denn zu verteilen. Das ist heute nicht mehr so. Genauso, man spricht immer von dem hohen Lebensstandard, den wir in den den Industrieländern haben, und den niederen, der in Entwicklungsländern ist. Wenn man es allerdings peu à peu nimmt, dann steigt er überall. Manchmal langsam, in anderen Ländern stärker, aber er steigt. Und genauso steigt meiner Meinung nach das Bewusstsein im Menschen, für die Gesamtheit etwas zu tun. Es steigt natürlich auch sehr langsam. Und es ist natürlich die Frage, ob es ausreicht, vor dem großen Kollaps, dass alle sozusagen an einem Strang ziehen. Aber vom Prinzip her denke ich, dass es möglich ist.
Okay, danke schön.
Danke, das ist ein Statement. Ja, ich freue mich immer über Optimisten.
Ich habe eine Frage. Ist Gewissen Wissen? Und wenn ja, ist Gewissen Vermutungswissen?
Also Gewissenstheorie ist natürlich auch eine hochkomplexe Angelegenheit. Aus welcher Perspektive soll man denn jetzt rangehen? Es gibt so viele Theorien über die Entstehung des Gewissens und was Gewissen ist. Also eine eher psychologisch angehauchte Theorie, die auch von der evolutionären Anthropologie herkommt, besagt, dass Gewissen etwas ist, was wir im Laufe unserer Sozialisation und Entkultivierung erwerben, als sozusagen unterschwellige Normativität. Normen, die in unserem Lebensumfeld, in unserer Kultur gelten, Sie kennen dieses Eisbergmodell der Kultur, wo die Werte und so weiter, das ist alles unten unterhalb der Bewusstseinsschwelle. Und das Gewissen dann anschlägt, wenn wir gewissen Normen zuwiderhandeln, die in unserem Umfeld gelten. Das ist natürlich schon in einer gewissen Form Wissen, relativ zu unserem Umfeld, in dem eben bestimmte Normativität gilt. Ein Wissen, das uns sagt, jetzt hast du dich normwidrig verhalten. Und deshalb hast du ein schlechtes Gewissen. Ja. Aber das Problem ist halt, dass dieses schlechte Gewissen im Zweifel genau an der Grenze dieser Lebenswelt oder der Kultur endet. Und darüber hinaus nicht gilt. Da gibt es von Wittgenstein in der späten Philosophie eben diese Weltbildgedanken, die Weltbildphilosophie, wo er sagt, es sind so grundlegende grammatische Sätze, die wir total verinnerlichen und verinnerlichen auch die Normativität zu unserem Weltbild. Das ist nicht mehr bewusstseinspflichtig. Wir nehmen dieses Weltbild und seine ganzen grundlegenden Muster, Normen, Regeln und so weiter und gehen damit an die Welt heran, um die Welt überhaupt erkennen und beurteilen zu können. Das heißt aber, dass meine Bewertungen dessen, was ich erfahre, auch vernünftig, unvernünftig, anständig, unanständig und so weiter, bereits Systemvoraussetzungen hat. Also auf der Basis von bestimmten systemischen Grundlagen erfolgt, die relativ sind. Ja? Und deshalb sagt er auch, ein Argument, was ein gutes Argument ist, hängt immer davon ab, in welchem systemischen Kontext das Argument geäußert wird. Ein gutes Argument ist dann ein gutes Argument, wenn es mit meinen Grundüberzeugungen übereinstimmt. Ha! Ja, klar, sicher. Aber das ist auch gleichzeitig auch ein Problem, es ist menschlich, aber gleichzeitig auch ein Problem, weil wir alle ja dazu neigen, zu glauben, so wie ich denke, denkt man richtig.
So funktioniert die Welt, ja. Mhm. Die
Wirklichkeit,
die eigene Wirklichkeit, ja. Hier hinten, bitte.
Ich wollte nur noch was sagen zum Menschen, zu dem Bild, das wir jetzt vom Menschen hier entworfen haben. Ja. Also der Mensch, der rein mechanistisch funktioniert, ein Haufen von Hirnzellen und der Körper vielleicht noch. Ich glaube, dass der Mensch viel, viel mehr ist. Und das stimmt mir eigentlich sehr positiv, weil wir ja ständig in Kontakt zu anderen Menschen sind, zu unserer Umwelt. Und das ist ein unheimlich dynamisches Geschehen. Und es verändert den Menschen in jedem Moment. Also ich gehe heute schon ganz anders heim nach dem Vortrag heute. Und ich glaube, wenn wir uns so sehen und Mut machen und vor allem jungen Menschen auch sagen, bitte lest anderes, lernt Neues, seid offen für die Welt, ja, dann glaube ich, kriegen wir ein bisschen eine bessere Welt.
Okay.
Nur eine winzige Ergänzung. Mein pädagogisches Kernprinzip lautet ermutigen.
Ja. Ich habe mir noch ein Stichwort aufgeschrieben, das lautet Weisheit. Weisheit beginnt für Sokrates mit der Entlarvung des Scheinwissens. Wäre das ein möglicher Zugang in Richtung Aufklärung, Bildung, dieses Scheinwissen besser zu entlarven und dann ein Stück Weisheit und Wissen zu erlangen?
Ja, das war immer eine der originären Aufgaben der Philosophie, Scheinwissen zu entlarven. Aber dazu gehört auch ein gewisser Mut. Kant schreibt ja nicht umsonst, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist der Wahlspruch der Aufklärung. Denn was Sokrates macht, ist ja die Experten zu befragen auf ihr Wissen. Und diese ganzen Experten, diese Macker, die Macher, hey, frag mich, ich erkläre dir alles, und die führt der am Nasenring durch die Arena und zeigt ihnen, dass sie mitnichten etwas wissen, sondern dass sie höchstens auf Windeiern ihr Wissen aufgebaut haben, auf intellektuellen Sandbänken. Mhm. Und die zu entlarven, dass sie eben keine Wissenden sind, sondern Unwissende, genauso wie er, ist im Zweifel gefährlich. Mhm. Er hat es mit dem Leben bezahlt. Die lästige Wanze war irgendwann für die Macker seiner Zeit, für die Herrschenden, die Politiker, die Korrupten, nicht mehr tragbar. Mhm. Der hat die Jugend rebellisch gemacht, weil er authentisch war und glaubwürdig und hat den Jugendlichen nahegelegt, glaubt die Lügen der Macker nicht mehr.
Nicht mehr, ja.
Und dann wird es gefährlich. Also ich denke, das gilt heute genauso wie vor 2500 Jahren, also
wenn ich
dass ein gewisser Mut dazugehört.
Ja, wenn ich an empört euch an die Bewegung richtig, denke, ja. Dann ist das schon etwas, wo es jetzt in die richtige
Richtung geht. Ja, und es werden heute noch Hexen verbrannt.
Noch eine Frau.
Ja, herzlich willkommen. Und zwar zum neurobiologischen Konstruktivismus. Ich wollte wissen, wie weit das geht. Also ja, wir konstruieren. Also ein gutes Beispiel sind immer zum Beispiel die Farben. Es gibt keine Farben, es sind verschiedene Wellenlängen. Wir haben uns irgendwann ausgemacht, wir nennen das jetzt Rot. Aber ich kann nie sagen oder ich werde nie erfahren, ob ihr alle dasselbe Rot seht wie ich. Aber es gibt ja auch noch was außerhalb vom Wahrnehmenden, wie Erdanziehung. Und das konstruiere ich ja nicht. Oder wie weit geht das jetzt? Weil wenn die sagen, das ist auch nur eine Illusion, dann ist ja alles ein Computerspiel mit wunderbarer Auflösung. Oder wir sind alle geisteskrank, weil jeder hat seine eigene Welt. Und dann ist Perspektive nicht nur ein Unterschied, sondern der Unterschied. Weil dann würde ich in einer anderen Welt leben wie alle anderen.
Also ich bin mir schon dessen bewusst, dass ich hier seit 1930 Selbstgespräche führe. Weil natürlich ist alles, was mir mein Gehirn zur Verfügung stellt, nur Produkt meines Gehirns. Sie sind Produkt meines Gehirns. Sie auch? Also auch? Ja. Wenn man das radikal durchdekliniert, kommt man zu diesem Ergebnis. Gerhard Roth hat in seinem Buch Das Gehirn und seine Wirklichkeit genau diesen radikalen neurobiologischen Konstruktivismus entworfen und kommt unter anderem zu dem Ergebnis, ja, eigentlich sind wir alle Autisten, die sozusagen in ihrer eigenen Wirklichkeit...
Ich schreibe meine Diplome bei dem Autismus.
Okay.
Also der Abend hat sich schon gelohnt.
Das führt natürlich irgendwann zu absurden Konsequenzen, die dem guten Gerhard Roth irgendwie nicht so ganz auffallen anscheinend. Das heißt, wenn ich das radikal sehe, dann stellt mir mein Gehirn meine Wirklichkeit zur Verfügung. Zur Außenwelt, zur Realität, habe ich niemals unmittelbar Zugang. Und das gilt für Ihr Gehirn genauso und für Ihr Gehirn und für Ihr Gehirn. Ne? Und dann fragt man sich, Moment.
Aber dann würde Sprache überhaupt nicht funktionieren. Und
ja,
Sprache
dann,
funktioniert ja gut.
Richtig. Und dann müssen so Leute wie Roth oder Maturana und so weiter irgendwie einen Sprung machen. Ich habe mich immer gefragt, wie muss sich Gott fühlen? Und seitdem ich Maturanas Der Baum der Erkenntnis gelesen habe, weiß ich es. Weil wir leben alle in unseren eigenen Wirklichkeiten, aber Leute wie Maturana, die können dann sozusagen von außen drauf schauen und sehen, aha, das Systemgehirn von Frau XY und das Systemgehirn von Frau AB und das System von Herrn TM, die funktionieren irgendwie ähnlich und Sprache ist nichts anderes als sozusagen ein koordinierter Prozess von wechselseitigen Perturbationen, von Systemirritationen, die sich im Laufe der Zeit, weil diese Perturbationen sich immer wieder gleichen, aneinander angleichen, koordiniert werden. Ne? Und Sprache ist nichts anderes als dieses wechselseitige System stören und System wieder ausgleichen. Aber ich kann doch das nur feststellen, wenn ich sozusagen den Blick von außen habe. Aber den gibt's doch eigentlich im radikalen neurobiologischen Konstruktivismus nicht. Ein anderes Problem ist, wenn alles Konstrukt eines individuellen Gehirns ist, dann gilt das doch auch für den neurobiologischen Konstruktivismus. Oder? Roth versucht einen eleganten Ausweg, oder behauptet, dass der elegant ist, dergestalt, dass er sagt, ja, stimmt. Wir Gehirnforscher haben nur Zugang zum wirklichen Gehirn. Wirkliches Gehirn ist aber ein Gehirn in der Konstruktion. In der Konstruktion des Gehirnforschergehirns. Ha. Aber irgendwer muss doch dieses wirkliche Gehirn konstruieren. Ja, das ist das reale Gehirn. Aha. Und wo ist das bitte? Ja, auf das haben wir niemals Zugriff.
Welches Buch von Roth ist
das? Das ist Das Gehirn und seine Wirklichkeit, also mit dem er berühmt geworden ist. Ja, man weiß nie so genau, warum und was die Hintergründe sind. Aber Sie haben natürlich völlig recht, wenn Sie sagen, woher weiß denn der gute Gerhard Roth, der große Gehirnforscher, dass das reale Gehirn zugrunde liegt? Es könnte auch die Matrix sein. Oder irgendein Gott oder dergleichen, der uns alles nur vorgaukelt, Descartes oder so. Aber das sind natürlich Probleme in einer solchen Theorie, die ja zu absurden Konsequenzen führen, wenn man das durchdekliniert.
Bitte.
Ich wollte ganz kurz was einwerfen. Also bei aller berechtigter Wissenschaftskritik, wo ich völlig d'accord gehe mit Ihnen, ich glaube, dass man in Österreich, wir ein bisschen eine Kultur haben, wo das sowieso schon selbstverständlich ist, die Wissenschaft zu bashen und sie für alles verantwortlich zu machen, was schlecht läuft in der Welt, während ganz andere völlig unbewiesene Heilsbringer erzählen können, was sie wollen. Ich glaube, dass es in der Diskussion nochmal wichtig wäre, zu differenzieren zwischen Grundlagenforschung und jenen Leuten, die sich wirklich um Experimente bemühen, indem sie ernsthaft versuchen, etwas herauszufinden, und jenen Leuten, die monetären Zwängen unterliegen, sei es jetzt nur, ob sie mehr Geld für die Uni bekommen, was ja auch von der Politik in die Universität gebracht wurde, oder sei es auch, weil das Ingenieurwesen einfach sich dem Geld unterwerfen muss. Und ich fände es nochmal ganz wichtig, da ein bisschen zu differenzieren, weil man gerade bei uns dazu neigt, einfach alles in einen Topf zu werfen und nicht zu sehen, mit wie viel Arbeit, mit wie viel Ehrlichkeit ganz viele Menschen im Bereich der Naturwissenschaften, genauso wie der Geisteswissenschaften, einfach arbeiten.
Ja, vielen Dank. Ganz wichtiger Hinweis. Es ging ja auch nicht um Wissenschaftsbashing. Ich glaube sehr wohl, dass es sehr viele sehr seriös arbeitende Wissenschaftler gibt. Kenne ja auch genug. Was mir wichtig erscheint, ist dieser philosophische Grundgedanke, dass ich weiß, dass ich nichts weiß. Und dass auch Naturwissenschaftler oder Wissenschaftler generell mit dieser immer reflektierenden Haltung und auch selbstkritischen Haltung gut beraten werden. Wir haben es in der Wissenschaftsgeschichte häufig erlebt, dass bestimmte Wissensbestände irgendwie verknöchert sind, vertrocknet sind. Und die sind zu Dogmen geronnen, die keiner Kritik mehr zugänglich waren und wo Leute über die Klinge springen mussten, wenn sie diese Dogmen in Frage gestellt haben. Diese Gefahr sehe ich auch heute sehr wohl. Und ich denke, dass dieser philosophische Kerngedanke sozusagen immer auf dem Sprung zu sein und auch immer bereit zu sein, die eigenen Grundlagen zu hinterfragen, der Wissenschaft sehr, sehr gut täte. Was überhaupt nicht heißt, dass wissenschaftliche Forschung generell etwas Schlechtes oder Unsinniges ist. Aber etwas mehr Bescheidenheit und Achtsamkeit hielte ich doch für sehr, sehr ratsam.
Okay.
Demut, ja.
Der Trend zum Beispiel bei den Universitäten ist gegenläufig, da wir Drittmittel finanzieren und damit Börse und Wirtschaft anhängig werden. Es geht genau den Gegentrend. Ja. Es geht darum, in der TU Wien 10 Leute zu finanzieren auf Gedeih und Verderb. Es ist völlig wurscht, die wollen alle was essen, Auto fahren und auf Urlaub fahren. Um die Demut umzusetzen, braucht es eine Persönlichkeitsreifung. Ansonsten kann ich nicht sagen, ich löse mich jetzt auf als Person.
Ja.
Und das ist nur möglich, wenn wir genug über uns nachgedacht haben und unsere Emotionen zugelassen haben. Das ging aus der Weltgeschichte aber meiner Theorie nach nicht, weil sonst hätten wir nicht 2 Weltkriege abhalten können. Wir können nicht emotional offen den anderen erschlagen gehen. Aus dieser ganzen epigenetischen Misere und Folge sind wir noch immer damit belastet und wollen die Emotionen nicht zulassen. Und solange wir das nicht tun, haben viele Therapeuten von uns dazu Beschäftigung. Aber wir kommen erst dann zu diesem Persönlichkeitsniveau und können dann sagen, okay, ich hatte eine Persönlichkeit und jetzt lasse ich sie los.
Also diese Realisten ziehen eine
Minute. Ja, ja,
ja. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, werden Sie diesem Ansatz mehr Philosophie wagen, doch etwas abgewinnen können.
Aber auch hier
gibt es Gegenwind. Okay. Ja, okay. Ja. Ich bin mir dessen sehr wohl bewusst und trotzdem erzähle ich meine Botschaft.
Wenn wir uns auf diesen Grundsatz einigen können, mehr Philosophie wagen, ich glaube, dann haben wir schon einen großen Dienst getan an diesem heutigen Abend. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihre Geduld, für die vielen Fragen. Bei Thomas Moors natürlich fürs Kommen. Wir freuen uns auf das nächste Mal, auf die vielen weiteren spannenden Themen. Herzlichen Dank für den Beitrag und auch für Ihre Diskussionsfreudigkeit.
Dankeschön.
Ich darf heute noch die nächste Veranstaltung am 19. August ankündigen. Diese hier war nämlich jetzt die letzte vor der Sommerpause. Am 19. August gibt es das Thema Surprise, das heißt, lassen Sie sich überraschen. Einige Tage vor der Veranstaltung wird das Thema und der Gast auf der Website bekannt gegeben. Das ist eine Erneuerung hier im Kepler-Salon. Bleiben Sie neugierig, seien Sie neugierig. Wenn Sie natürlich auch Informationen zum Programm des Kepler-Salons wünschen, Sie wissen, es gibt das postalische Quartalsprogramm, es gibt ein Newsletter, einfach anmelden, Sie bekommen das zugeschickt und sind immer am neuesten Stand der Dinge, was sich hier im Kepler-Salon tut. Es gibt natürlich auch den Freundeskreis des Kepler-Salons, auch hier bitte sind Sie herzlich willkommen beizutreten. Und bis 22 Uhr ist hinten noch die Gastronomie offen. Die Gastronomievertreter von Keinzel werden Sie wie immer mit Getränken und diversen Köstlichkeiten verwöhnen. Ich sage noch einmal herzlichen Dank. Ich möchte mit einem Zitat abschließen, das mir in meiner Vorbereitung ins Auge gesprungen ist und nachhaltig geblieben ist. Auch von Sokrates, mit dem möchte ich eigentlich auch schließen, das wahre Ziel des Lebens ist das Wissen des Guten. Herzlichen Dank für Ihr Kommen.